So hänge ich hier nur noch ein kurzes Thema an, das aber an sich ein ungeheuer weites Gebiet ist. Die Einheit der menschlichen Persönlichkeit. Wir haben jetzt gesprochen über den immateriellen Teil, mein Ich war die Überschrift, Seele, Geist, Herz. Wir haben heute gesprochen über meinen Körper, den materiellen Teil. Und wir haben so getan, als ob wir die auf dem Tisch seziert einzeln behandeln könnten. Aber das stimmt ja nicht. Mein Körper und mein Ich, meine Seele, wir sind ja eine Einheit. Man kann ja die nicht auseinanderziehen. Es ist zwar wahr, dass der Chirurg über die Narkose mein Ich abschalten kann und dann nur meinen Leib, aber das ist ja eine völlig unnatürliche Situation. Das ist ja nicht mein Alltag, das ist ja nicht mein Leben. Ich, mein Ich, gestern Morgen, lebe ja in meinem Körper, mein Körper, heute Morgen. Wir sind ja eine Einheit. Und noch einmal, die Ganzheit von New Age ist eine Nachäffung der Ganzheit, die Gott erfunden hat. Nur der Weg, den uns New Age weist, ist ein Ersatzweg und führt in die Irre. Der Weg, den uns Gott weist, ist der richtige. Wir haben das schon verschiedentlich gesagt, aber ich fasse das hier noch einmal zusammen. Unser Geist ist Sitz des Gottesbewusstseins. Ich gehe nicht mit meiner Hand und grüße Gott. Ja? Ich erfasse ja Gott nicht mit meinem Verstand. Überlegt euch einmal, wie klein Gott wäre, wenn wir den mit unserem Verstand erfassen könnten. Das sage ich ab und zu Leuten, die den Verstand vorschützen vor dem Glauben. Dann sage ich zu ihnen, wissen Sie, ich bin so dankbar, dass der Gott, an den ich glauben darf, größer ist als der, der von ihrem Verstand erfasst werden kann. Nein, der Sitz des Gottesbewusstseins ist in meinem Geist. Glauben ist keine Fähigkeit der fünf Sinne. Keiner der fünf Sinne heißt Glauben. Glauben ist keine Funktion der Seele, denken, fühlen, wollen. Das ist nicht Glaube. Glaube ist die einzige Antenne des Herzens, des Geistes. Das ist Glauben. Glauben tue ich in der tiefsten Zentrale. Und dieser Glaube erfüllt dann, denkt an die Zeichnung von Leib, Seele, Geist, die wir gestern dran hatten, dieser Glaube erfüllt dann meine Seele, denken, fühlen, wollen, wirkt sich dann aus in meinen fünf Sinnen, die Import- und Exportstelle für mein Innenleben sind. Also, Gottesbewusstsein, mein Geist. Jetzt könnt ihr sehen, derjenige, der ungläubig ist, hat einen toten Geist. Ja? Epheser 2,1, tot in Sünden und Übertretungen. Aber der lebt ja. Tot ist ja nicht exitus, aus, finito, Schluss. Tod ist Falschexistenz, Gegenteil von Leben. Tod ist nicht Nicht-Existenz. Biblischer Ausdruck von du bist geistlich tot heißt nicht, du lebst nicht, sondern du lebst nicht richtig. Tod heißt getrennt vom Leben, getrennt von Gott. Tod ist das Gegenteil von Leben. Gott ist Leben, also gestern hatten wir, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, erkennen, ist Leben. Ihn nicht erkennen, ist nicht Leben. Also hat der Ungläubige einen toten Geist, in dem nicht die Gemeinschaft mit Gott lebt. Die Seele, die Einheit der Menschen. Die Seele ist Sitz des Selbstbewusstseins. In der Seele, da wohnt mein Ich. Ich denke, ich fühle, ich will. Wenn wir miteinander kommunizieren, dann sagen wir zueinander, du, da meinen wir doch nicht die Hülle. Da meinen wir doch den, der in dieser Hülle lebt. Wir sprechen doch mit dem, der dran ist, an der Strippe. Die Hülle ist dann nur die Strippe. Aber dahinter ist einer. Und mit dem kann ich auf Du-Basis leben. Warum? Weil er eine Persönlichkeit ist. Also ist die Seele Sitz meiner Persönlichkeit. Und der Leib, der Körper, das ist das Weltbewusstsein. Mit meinem Körper lebe ich hier, stehe mit meinen beiden Füßen in Starnberg, in dem rosa Zimmer und so weiter. Mit meinem Leib bewege ich mich. Mein Leib ist die Orientierungsmöglichkeit in der Welt. Ich weiß, was oben und unten ist und so weiter. Das alles ist aber biblisch gesehen eine geschlossene Einheit. Wo sitzt die Herrschaft? Wo ist die Herrschaftszentrale bei uns Christen?
Im Herz, im Geist.
Im Geist. Gott sitzt auf dem Thron. Was passiert, wenn der Leib die Herrschaft hat? Dann sind wir regiert und dirigiert von allen Bedürfnissen, Lüsten, Süchten unseres Leibes. Es gibt eine ganze Menge Christen, das sind die Leute, wir begegnen Ihnen an der Türe, guten Tag, Frau sowieso, wie geht's Ihnen? Ach, wenn Sie wüssten. Es ist entsetzlich, was für eine Nacht habe ich hinter mir. Und wissen Sie, ich bin einfach nicht fähig, heute etwas zu tun. Und jetzt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, um was dreht sich alles? Um Ihren Leib. Ihr Essen ist diktiert von Ihrem Leib. Ihr Schlafen, Aufstehen ist diktiert von Ihrem Leib. Ihr Arbeitstempo ist diktiert von Ihrem Leib. Sie leben unter dem Diktat des Leibes. Da kommt der Kleine von der Schule nach Hause und Blut fließt. Sie kennen jene Kinder, da könnte man Blut draufschmieren. Das braucht gar nicht ihr eigenes zu sein. Und die würden mit einem Riesengeschrei nach Hause kommen. Meine Frau hat das einzig Richtige dann getan. Sie hat in einem solchen Fall als Fräulein Tochter so ein Zettel Mordio anfing und sagte, weißt du, dann müssen wir hier verbinden. Und hat den Riesenverband gemacht. Und hat dem Kind den Arm so auf den Bauch, wir mussten halt hier halten. Und das Kind natürlich in den ganzen Schmerz und allem, ganz sorgfältig, die Hand hier gehalten. Was meint ihr, wie lange das gedauert hat? Jetzt wollte das Kind doch spielen, hat doch schon längst nicht mehr weh, aus dem Auge, aus dem Sinn. Blut war doch weg. Die haben jetzt war dieser Verband das Handicap, jetzt wollten sie ihn loswerden, hat die Mutti gesagt, weißt du, das ist eine so schlimme Verletzung gewesen. Du musst das jetzt ein bisschen behalten. Er muss die Wand gar nicht an den Verband weghaben. Natürlich, nach ein paar Stunden war er weg, aber das Kind war geheilt von einem riesen Problem. Jetzt konnte man mit ihm sprechen. Kennt ihr Menschen, kennt ihr Phasen, vielleicht euch selber, wenn man unter dem Diktat des Leibes steht? Was ist das? Traurig, wenn Christen unter dem Diktat ihres Leibes, dass Weltmenschen nichts anderes können, aber die nehmen sich oft mehr zusammen als wir Christen. Wir lassen uns viel öfter gehen, anstatt dass wir, wie in der letzten Stunde angedeutet, einfach sagen, dieser Leib, das ist das Haus, das ist der Tempel Gottes, da wohnt er drin. Und der drin wohnt, hat zu sagen, was geschieht und nicht der Leib. Lernen wir das, nicht unter dem Diktat zu leben. Eines ist klar, was als letztes Wort steht. Psychosomatisch oder psychophysischer Parallelismus. Eines ist klar. Mein Äußeres und mein Inneres stehen in einem engen Zusammenhang. Beispiel. Es fällt dir das Bügeleisen auf die Zehe. Ach, ich denke, das hat je und dann einer erlebt. Im ersten Augenblick tut das schrecklich weh. Okay, lass die Zehe gebrochen sein. Dann kriegst du einen Gips. Für die nächsten 14 Tage gibt es nichts Tolleres, als mit deinem geschienten Bein lieben zu dürfen. Das ist meine Sehnsucht. 3 Wochen. dann lese ich, ich habe 40 Bücher drauf im Regal stehen, da warte ich bloß drauf, bis ich mal krank bin, aber so krank, dass da oben alles klar ist. Okay, ich habe Zahnschmerzen, ein bisschen geschwollene Backe. Hast du schon gemerkt, wenn man Schmerz messen könnte, dann wäre der Schmerz an der Zehe viel, viel größer als dieser bohrende, ganz geringe Schmerz. Aber weil er schon 10 Stunden anhält, werde ich langsam wahnsinnig. Und wenn der 14 Tage bleibt, ich kann nicht mehr studieren. Hast du gemerkt, dass Schmerz, je nachdem wo er ist, völlig andere Einflüsse auf dein Innenleben ausübt? Okay, gehen wir den umgekehrten Weg. Ich würde jetzt irgendeinem von euch Jungen sagen, Leute, der Klaus fährt nach Starnberg, in Starnberg ist Freiversammlung, in 1/4 Stunde steigt er auf die Kiste und bringt eine Kurzpredigt. Ich glaube, die allermeisten würden, bevor sie auf ihr Zimmer gehen und dort noch die Bibel holen, wenn sie sie nicht hier haben, den Weg auf die Toilette machen. Dabei wird es dir jetzt nicht einfallen, die Toilette aufzusuchen bis nach dem Mittagessen oder noch länger. Wieso musst du plötzlich zur Toilette? Oder ihr seid irgendwo und sprecht mit jemandem, wollt ein Zeugnis geben und der Mund wird ganz trocken. Wer von euch Bläser ist, weiß das. Die Katastrophe, das, wovor sich jeder Bläser fürchtet, trockener Mund. Ist ja komisch, die Spucke muss man immer ablassen, sonst fängt es an zu rülpsen da drin. Nicht? In der Kuche. Also immer ablassen. Aber wer? Du kannst nicht blasen ohne Spucke. Und was geschieht, wenn du jetzt zum ersten Mal vor dem Publikum stehst? Hast du schon mal gemerkt, wie plötzlich Bläser, während sie am Vortragen sind, bei einem Liedvers nicht mehr mit blasen können? Was ist passiert? Wären die zu Hause im Zimmer, die würden die Strophe 10-mal durchjagen und noch immer Reserve haben. Denen blieb die Spucke weg. Denen wurde plötzlich die Lippe steif, verkrampft. Was ist geschehen? Die psychische Erregung, die Aufregung vor dem Publikum gibt dir einen trockenen Mund. Merkst du, wie Geist, Seele und Leib in einer Verbindung stehen? Da bist du beim Arzt, dann sagt der Doktor, ich kann das nicht so genau beschreiben, aber oft so 1/4 Stunde nach dem Essen bekomme ich einfach im oberen Bauch Schmerzen. Und der Arzt fragt, stehen Sie vor einem Examen? Nö, was hat ein Examen mit meinen Bauchschmerzen? Haben Sie Liebesprobleme, Liebeskummer? Nö, was ist das? Haben Sie Berufssorgen? Sind Sie arbeitslos? Sind die Fragen des Arztes richtig angebracht? Ja, ja, die sind schon richtig angebracht. Studier mal die Waschzettel der Medizinen, die du verschrieben bekommst. Dann wirst du plötzlich feststellen, da steht drauf, hilft bei Angstzuständen, beruhigt in Erregungsfällen. Ich hab doch Schmerzmedizin oder Antischmerzmedizin gehabt. Was hat das mit Angst zu tun? Der Arzt weiß besser. Der weiß nämlich ganz genau um diese Zusammenhänge. Und er vermutet, er sagt nicht, du bildest dir deine Schmerzen nur ein. Nein, nein, die sind da, die sind messbar, die sind nachweisbar. Darum sagt man auch in der Seelsorge, jeder darf sich sein Magengeschwür ansorgen. Aha, Sorgen können schreckliche Probleme hervorrufen. Jetzt geh bloß nicht ins Krankenhaus, wo einer gerade ein Magenschwür ausoperiert bekommt und frag ihn, sag mal, was haben Sie denn für Sorgen? Könnt ihr sehen, diese Umkehrung, die ist auch wieder falsch. Die sind ganz geheimnisvolle Zusammenhänge. Hast du schon gemerkt, wenn du innerlich froh bist, da geht die Arbeit viel besser vonstatten. Hast du schon gemerkt, wie eine Arbeit nichts kompliziert werden kann, weil du innerlich überhaupt nicht in der Lage bist, heute mit Freuden durch den Tag zu gehen? Das sind unheimlich tiefe Zusammenhänge. Das hat David, da ich es wollte verschweigen, die Sünde, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Heulen, denn deine Hand lag schwer auf mir. Das ist ja in der Erziehung etwas Großartiges. Kind will nicht essen. Mutti braucht nicht lange fragen. Ist klar. Hat keinen Appetit. Die Sünde, die Schuld hat dem Kind den Appetit verschlafen. Sagen wir selber. Die schlechte Zensur. Von der lebe ich doch nicht. Bin doch nicht gesättigt durch eine schlechte Zensur, wenn ich von der Schule heimbringe. Die schlechte Zensur hat mir direkt den Appetit genommen. Und so weiter. All diese Ausdrücke kennen wir. Da ist eine Wechselbeziehung. Und die müssen wir als Christen kennen. Und wir müssen das wissen. Und wir müssen einander richtig helfen. Und so gehört heute in die Schulmedizin immer das Miteinbeziehen des Seelenlebens des Patienten. Das ist der gute Arzt, der Ganzheitsarzt. Vorsicht, was er jetzt für eine Therapie anschlägt. Das kann billigerer Satz sein. Besser wäre, wir würden zu dem gehen, der die Ganzheitsmethode erfunden hat, das ist Gott. Und da würden wir Hilfe finden. Und wie ist David wieder aufgeblüht, als er seine Sünde bekannt hat. Und genauso geht es uns. Das hat Psalm 62, sei stille vor Gott, meine Seele, schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Warum muss ich die blaue Couch des Psychiaters einnehmen, 30 Minuten, 50 bis 80 Mark bezahlen? Wir haben in der Familie ein Mädchen aufgenommen, die lebensunfähig war, selbstständig. Für 3 Monate. Nach 2, 3 Tagen kam sie zu mir ins Büro und sagte, Weber, können Sie mir einen Psychiater besorgen? Ich muss jede Woche 2-mal eine halbe Stunde zum Psychiater. Ich schaue sie an und sie sagt, das können Sie viel billiger haben, das machen wir gleich miteinander. Sie sind doch nicht Psychiater. Ich erkläre ihr den Zusammenhang. Ich sage, wissen Sie, Sie haben viel zu tief gepokert. Pokern Sie höher mit dem besseren Psychiater, als die, die Sie besucht haben. Und das wollen wir jetzt im Gebet tun. Nach 1 Woche war sie geheilt, nach 3 Monaten konnte sie selbstständig beruflich wieder tätig werden. Nach Jahren, aufgegeben von Familie, abgeschrieben von sich selber, kein Problem. Da haben wir für 2, 3 Monate ein Mädchen ausgenommen aus der Drogenszene, kam gerade von der Klinik, vom Krankenhaus. Niemand wollte sie haben. Nicht so ganz einfach, diese Leute. Wir haben sie in der Familie gehabt. Meine Frau hat fast jeden Tag 2 Stunden Zeit genommen mit ihr. Ist mit ihr auf die Knie gegangen, hat mit ihr gebetet. Nach den 3 Monaten konnte sie wieder selbstständig sein, hat Krankenschwester gelernt. Krankenschwestern überlegen sich, was das heißt, eine Drogenabhängige bekommt einen Krankenschwestern-Ausbildungsplatz, Wunder Gottes, nach dem Gesetz nicht einmal möglich, nicht zulässig. Bei ihr, bei Gott ist alles möglich. Hat nicht mit falschen Karten gespielt, ganz offen gesagt. Aber da oben ist der Psychiater, nein, das ist Gott. Diese Zusammenhänge füllen 2, 3 Stunden. Ich habe euch einige Tipps mitgegeben in den Blättern ab Seite 39, 38. Und ich mache euch Mut. Studiert das einmal. Lest das einmal durch. Und tut nachher nicht, als ob ihr Fachleute seid darin, aber nehmt euch das, was euch Hilfe sein kann, mit, zunächst für euer eigenes Leben, aber dann auch vor allem für den Dienst am Nächsten.
Ich habe mal eine Frage.
So. Jawohl.
Ja, kann man denn, gibt es das überhaupt, dass man sagen kann, jemand, ich kann im Moment nicht so weiterhelfen, ich würde dir empfehlen, zu einem, ja, auch gläubigen Psychiater mal zu gehen und so ein paar Dinge zu klären. Ich weiß nicht, wie.
Ich habe Fälle, wo ich das unbedingt tun würde. Hm. Zum Beispiel, ich bin unterwegs in Starnberg, Nachmittag, treffe dort einen Menschen verstrickt, etwa in Drogen. Wir kommen ins Gespräch miteinander, ein Mensch, der vorbereitet ist, eine Entscheidung für Christus zu treffen, ein neues Leben anzufangen. Ich werde den nicht laufen lassen, ohne ihm den Rat zu geben, mein lieber Freund. Und ich habe extra ein Büchlein, wo ich all diese Reha-Zentren zusammengestellt habe, wo ich mir dann das, was bei ihm in der Nähe liegt, was für ihn vielleicht jetzt am besten ist, raussuche, werde ich ihm sagen, du hör mal, du musst jetzt mindestens mal für 2 Monate in eine Gemeinschaft hinein, wo man besonders denen hilft, die aus dieser Szene herausgekommen sind, wieder in ein normales Leben sich zu integrieren. Bist du bereit dazu? Jawohl, ich rufe an, ich kläre den Fall und morgen kannst du dort anfangen. Und dann verschwindest du. In diesem Fall, ja. Ist der in einer Gemeinde, dann werde ich in der Gemeindestunde fragen, liebe Leute, wo ist eine Familie? Oder aber ich kenne ja die Gemeinde und ich weiß, dass in 2, 3 Familien mehr kommen in eine Gemeinde gar nicht in Frage für so etwas. Die einfach bereit sind, sich zu opfern. Denn es ist nicht einfach mit diesen Typen. Ich kann euch sagen, ich habe mir vieles gefallen lassen müssen von diesem Mädchen, wenn das einen Ausbruch kriegte, wenn das wieder mal den Rappel kriegte. Da darf man nicht empfindlich sein. Allerdings, ich bin dann auch nicht empfindlich im Zurückgeben. Denn diese Leute müssen in die Schuhe gestellt werden und dann wissen sie, woran sie sind. Aber diese Familien sind selten. Aber wenn ich eine habe, werde ich ihn nie ins Reha-Zentrum schicken. Dann werde ich ihn in eine Familie schicken. Weil das Reha-Zentrum etwas nicht geben kann, was für ihn vielleicht noch wichtiger ist, nämlich Familienleben. Familienleben. Aber da bin ich sofort für.
Ja, ich denke da jetzt auch speziell an den Cory, der ist ja auch, glaube ich, der hat ja auch eine Bücher geschrieben. Ja, der hat ja auch irgendwie seine Funktion, dass es auch Leute gibt, die zu ihm in die Sprechstunde kommen. Und ich glaube, dass es auch Leute gibt, die das auch nötig haben.
Ja, ich schicke mal da Leute zu holen. Okay. Unser nächstes Thema, das uns dann vor allem morgen beschäftigen soll. Wir haben noch schwach 20 Minuten, die wir brauchen zur Einleitung. Mein Verderben. Wie ist das gekommen, dass ich da bin, wo ich bin? Wie bin ich zu dieser kaputten Type geworden, die ich bin? Wir alle wissen, wenn wir Entwicklungsgeschichten aufdecken, dass wir Probleme viel besser verstehen. Ihr erzählt ganz schnell von eurem Hintergrund, von eurer Kindheit, um irgendjemandem verständlich zu machen, warum eure Reaktion so ist, wie sie ist. Da kommt ganz schnell jener Satz, weißt du, ich habe 5 Jahre im Alkohol gelebt und so habe ich eben heute meine Probleme. Ach so, wenn ich das von einem Schüler weiß, dann weiß ich auch, wie ich ihm helfen kann. Wenn wir unseren wahren Hintergrund kennen, der uns das Verderben gebracht hat, dann haben wir die Möglichkeit, uns besser helfen lassen zu können und helfen zu können. Wir treiben ja auch Seelsorge an uns selber. Darum ist das für uns ganz wichtig, einmal jenem Unglück nachzugehen, das mir, darum mein Verderben, das Verderben gebracht hat. Römer 5, Vers 12 ist der Vers, der uns zuallererst begegnet. Römer 5, Vers 12. Derhalben, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Warum habe ich einen sterblichen Leib? Warum bin ich nicht ganz rund? Warum warten wir auf unseres Leibes Erlösung? Warum haben wir so viele Kämpfe in unserem geistlichen Leben? Weil etwas passiert ist, was wir kennen müssen, damit wir Verständnis haben für das, was in uns vorgeht. Wann ist das passiert? In grauer Vorzeit. Römer 12 sagt uns, durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen. Also muss ich zurück zu Adam. Ich muss also ins Paradies. Und mit schlichten Worten lesen wir in 1. Mose 3 den Sündenfall. Das ist nicht ein Gleichnis, das ist keine Fabel, aus der wir eine Wahrheit ableiten. Das ist Geschichte. Und dass es Geschichte ist, findet ihr viele Male bestätigt, ich habe die Stellen nachher in den Notizen drin, findet ihr viele Male bestätigt durch die ganze Bibel hindurch, weil immer wieder auf diesen Sündenfall Bezug genommen wird. Als einem geschichtlichen Ereignis. Also, das ist geschehen. Über diesen Sündenfall gibt es viele, viele Fragen in unserem Leben. Und wir wollen auf diese Fragen dann morgen besonders eingehen. Die Möglichkeit zu sündigen. Die Möglichkeit zu sündigen. Wie heißt die Verheißung des Bundes? Im Paradies? Die positive Seite. Jawohl, aber wo versteckt? In welcher Aussage versteckt? Ach so. Wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr sterben. Also, wenn ihr nicht davon isst, werdet ihr leben. Können wir sehen, Gott hat den Menschen eine ganz klare Wegweisung gegeben. Die Möglichkeit zu sündigen ist also absolut eingegrenzt. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Wie heißt dann diese Sünde? Ungehorsam. Ungehorsam. Das ist die einzige Möglichkeit für Adam und Eva zu sein. Gott hat gesagt, von diesem Baum nicht. Okay? Wenn, dann nur über Ungehorsam. Also das war die einzige Möglichkeit. Gott hat eine Bedingung klar formuliert. Er hat gesagt, du sollst von allen Bäumen essen. Du sollst nicht von diesem Baum essen. Wisst ihr, ich sage das deswegen auch so deutlich. Viele von euch sind angehende Väter, Mütter. ist Ungehorsam unserer Kinder nicht in erster Linie verschuldet durch die Kinder, sondern durch unklare Anweisungen von Eltern. Sehr oft sind am schlechten Benehmen der Kinder die Eltern in erster Linie schuld. Sie haben keine Klarheit geschaffen. Und es ist ganz wichtig in der gegenseitigen Zusammenarbeit, dass wir klare Linien schaffen. Das geschieht im Alltags, in der Arbeitsstelle, etwa mit einer Stellenplanbeschreibung, mit einer Arbeitsbeschreibung, mit einem Arbeitsvertrag. Da wird sauber abgegrenzt und jetzt wissen beide Seiten, was ist zu tun. Gott hat mit Adam und Eva absolute Klarheit geschaffen. Ich will das nur hier vorausschicken, damit nachher keiner sagen kann, ja, wer weiß, vielleicht war das eben doch nicht so ganz deutlich. Kommt in den Baum verwechseln oder was weiß ich. Gott hat auch die Strafe angekündigt. Er hat sehr klar gesagt, wenn du davon isstest, wirst du des Todes sterben. Punkt. Wenn wir jetzt Eltern wären und wir über Erziehungsfragen sprechen würden, dann würde ich euch warnen, zu jedem Auftrag an ein Kind zu sagen, wenn nicht, dann hau ich dir rein. Einmal, als ob Haue die einzige Strafe wäre, die die Eltern kennen. Und zweitens, als ob nur die Angst im Nacken ein Kind entwickeln, erziehen könnte. Das wäre falsch. Aber Gott hat eine klare Aussage gemacht. Adam, wenn du dann alles geklärt. So, jetzt lässt er den Adam laufen. Hat er ihm Hilfen mitgegeben? Wäre es für Adam leicht gewesen zu gehorchen? Oder waren erschwerende Umstände da in seiner Umgebung? Nee. Nein, waren Hilfen da? Überlegt euch mal. Das auch, ja. Aber noch nicht das Erste.
Vielleicht das auch die Tatsache, dass da auch der andere Baum noch stand. Eben. Baum der Erkenntnis.
Gott war doch da. Die Gegenwart Gottes. Adam konnte jederzeit mit Gott ins Gespräch kommen. Was ist unsere Hilfe in unserem geistlichen Kampf, in unseren Alltagsauseinandersetzungen? Die Gemeinschaft mit Gott. Wir haben jederzeit die Möglichkeit. Irgendeine Situation, du hast die Möglichkeit, Gott hat dir eine Hilfe gegeben. Adam hatte die Hilfe, die Gemeinschaft mit Gott. Eine zweite Hilfe, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen. Er hatte die Eva. Tragisch ist, dass gerade die Eva dann zur Verführung wird. Das steht noch auf einem anderen Blatt. Aber auf alle Fälle, Gott gibt ihm eine Hilfe. Zu zweit ist vieles leichter. Weißt du, dass es in unserem Leben Probleme gibt, die wir alleine nicht bewältigen, die wir nur zu zweit bewältigen. Das ist noch nicht lange her, rief mir ein junger Mann an, über Telefon geht dann sowas leichter, und er sagte, ich habe Probleme in meinem Leben, ich werde das nicht los, auf sexuellem Gebiet. Ich liege immer wieder daneben, selbstverständlich. Ich sage zu ihm, Junge, das wirst du allein nicht bewältigen. Aber ich weiß einen Weg, der ganz sicher zum Sieg führt. Bete um eine Zweierschaft. Such dir einen Freund, geh zu ihm und triff dich jeden Tag mit ihm zum Gebet. 3 Wochen später rief er mir wieder an. Funktioniert prima! War ganz oben, hi! Gab ihm dann einen kleinen Tipp mit, ein bisschen vorsichtig zu sein, die Zweierschaft schön sauber durchzuziehen, zu pflegen, denn Prüfungen stehen noch bevor. Noch ist nicht alles hinter ihm. Es gibt viele Probleme in unserem Leben, die in der Zweierschaft wunderbar besiegt werden können. Und was sagen die Sprüche? Wehe dem, der alleine ist, weil der Prediger sagt. Ne? 2 genießen ihre Arbeit, 2 können sich erwärmen in einem Bett. Wehe dem, der alleine ist. Und so achtet bitte als Christen darauf. Einzelgänger-Christentum lehne ich ab, weil es die Bibel nicht kennt. Wir gehören in eine Zweierschaft oder Gemeinschaft. Das ist damit auch. Aber Gott hat sie ihm gegeben und er hatte seine Gehilfe. Eine dritte Hilfe, er hatte eine klare Warnung. Wir meinen immer, Gesetze schränken unsere Freiheit ein. Stellt euch vor, am Freitagmittag, nach dem Mittagessen fahre ich nach Hause, nun bin ich diesmal mit dem Zug gekommen. Aber stellt euch vor, ich bin mit meinem Auto. Das hat eine merkwürdige Eigenschaft. Sobald das Auto weiß, es geht nach Hause, dann hat das immer Platz. Immer Platz. Ich fahre Strecken nie so schnell, wie wenn sie auf dem Heimweg liegen. Dann rast die Karre und dann saugt sie mit 250. Schön. Nicht auf der Landstraße, der Polizist, der Wachtmeister. Aber auf der Autobahn. Ich komme in eine Kurve, es gibt ja noch die alten Autobahnen, 150, viel mehr, braucht nur mal über die Kasseler Berge zu fahren. Ich habe es ausprobiert, also ich habe meinem Sohn mal versucht beizubringen, mit 170, 180 durch die Kasseler Berge zu fahren. Ich bin neben ihm gesessen, war nicht so ganz leicht, aber er wollte ihm die Freude mal gönnen. Wir waren allein auf der Autobahn und konnte also von einem bis zum dritten nur so hin und her. Als er zu Hause ins Bett lag, konnte er nicht schlafen. Sein Bett ging auf und ab. Ihm drehte auf. Aber er hatte wenigstens einmal das Gefühl, ich bin über die Kasseler Berge und 170. Aber ich sage dir eines, das ist nur für Können, sonst gibt es das daneben. Jetzt steht da einfach ein Schild, 120 heute. Das stand vor 2-3 Jahren noch nicht, aber es gab zu viele Unfälle. Stehe ich jetzt an diesem Schild still und schimpf gegen dieses Schild, weil das meine Freiheit einengt? Was will denn das Schild? Das Schild will mich doch nur sicher nach Hause bringen. Und wenn ich das Schild sehe, dann sage ich danke für den Hinweis. Es wäre vielleicht für mich sonst lebensgefährlich geworden. Könnt ihr sehen, Gebote, Verbote, je nachdem wie wir ideologisiert sind, reizen uns sofort zum Brechreiz, ja? Rebellion! Wieder diese Einengung meiner Freiheit. Ich kann das auch anders sehen. Wieder diese Liebe, mir zu helfen, mich sicher nach Hause zu bringen. Und ich sage euch eines, als einer, der viel auf fremden und neuen Straßen zum ersten Mal fährt, ich schimpf nicht über die Straßenschilder. Ich bin dankbar für sie. Meine Füße sehen das Kurvenschild und lassen locker und sind bereit, im Augenblick nach rechts, nach links zu gehen, auf die Bremse. Wäre das Schild nicht gestanden, wie sollte ich das wissen? Ich wäre in Tod gerannt, wäre nie nach Hause gekommen. Verbote, Gebote sind nicht Einschränkungen. Unser Christenleben ist gekennzeichnet durch eine Dankbarkeit für Warnungen, Ermahnungen, Hilfen. Dass ein Bruder in deiner Gemeinde legt so ganz sanft die Hand auf deine Schulter und sagt, mein lieber Freund, ich habe den Eindruck,
du hättest mal ein Gespräch nötig.
Wieso? Was? Kennt ihr diese Reaktion? Sofort bellen, sofort beißen, sofort zurückgeben.
Naja, wenn ich es gewesen bin, ich werde dir die Hand geben, ich werde dir Gottes Segen wünschen. Geben allein. Ich habe sie nur gut gemeint. Da ist der andere, der sagt, ja, sollten wir vielleicht mal tun. Das ist ein weiser Mann. Die Weisheit von oben, Jakobusbrief, lässt sich sagen. Das ist ein Geheimnis. Und lerne das. Lerne das auch bei staatlichen Gesetzen. Lerne das auch auf der Straße. Weißt du, wenn ich innerorts 50 fahre, kann ich noch immer ein Kind zu Tode fahren. Das weiß jeder von uns. Aber wenn ich das Kind mit 80 zu Tode fahre, kannst du sehen, dass meine innere Qual lebenslang eine völlig andere sein wird. Hätte ich doch dem Schild gehorcht. Vielleicht wäre es trotzdem zu Tode gekommen, aber unter was für ganz anderen Umständen. Ihr Lieben, Gott hat eine Warnung gegeben und Gott hat es gut gemeint. Wenn Gott in seinem Wort Warnungen gibt, lassen wir doch nicht immer die rote Ampel aufleuchten. Das ist Marxismus, Neomarxismus. Emanzipation, Freiheit von allen Autoritäten. Autoritäten über uns können Hilfe sein. Und noch ein viertes, und dann ist Mittagessen, Hilfe. Adam und Eva hatten eine sinnvolle Aufgabe, die sollen den Garten bebauen und bewahren. Ist gar nicht wahr, dass das Paradies darin bestand, dass die nur der Sonne den Bauch zudrehten und sich rösten ließen, sondern arbeiten. 6 Tage sollst du arbeiten, denn Gott hat 6 Tage gearbeitet. Ich habe versucht, in unserer Nachbarschaft das zu demonstrieren und habe die Arbeiten, die vor dem Haus waren, Samstagnachmittag gemacht mit den Kindern. Einfach so. Die Nachbarn haben schon längst Feiertag. Eines Tages sagt die Nachbarsfrau, Herr Weber, Sie haben sehr gut. Ihre Kinder helfen Ihnen ja so. Ich sage, Sie haben doch auch. Ach, sagt sie, das tut ich. Jetzt waren wir im ganz tollen Gespräch. Arbeit ist kein Fluch. Arbeit ist ein Segen. Arbeit ist eine der besten Therapien für die meisten Seelenschmerzen. Schimpfen wir nicht über die Arbeit. Das Schimpfen über die Arbeit kommt aus einer ganz anderen Ecke. Gott hat die Arbeit erfunden. Gott werde nicht Sklave der Arbeit. Wir dürfen nicht gelebt werden, sondern wir sollen leben. Die Arbeit ist nicht die Tretmühle, die uns einfach dreht. Dann bist du ein armer Mensch. Als Christ sind wir zur Freiheit berufen. Aber Arbeit? Arbeit ist dein Segen. Ich arbeite gern. Ich bin eine Krank von Natur. Ich kann morgens 5 Uhr aufstehen bis abends 10 Uhr schuften. Schuften, schuften, schuften. Und um 5 nach 10 bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Müde, aber glücklich. Arbeit. Ich betrachte Arbeit nicht negativ. Oh, ich bin ganz ehrlich, da gibt es Zeiten, da schimpf ich mal über Arbeit. Weil es vielleicht die Art der Arbeit ist, die mir jetzt gar nicht gefällt. Weil ich jetzt in diesem Augenblick mal was ganz anderes hätte tun wollen, faulenzen oder weiß ich, weil jetzt soll ich arbeiten. Oh ja, kenne ich auch, bin ich ganz ehrlich. Aber meine Grundeinstellung ist nur positiv zur Arbeit. Warum? Gott hat die Arbeit erfunden. Arbeit ist eine sinnvolle Beschäftigung. Musikgang ist aller laster Anfang. Weißt du, dass viele Kinder im Kinderzimmer nur deswegen zanken, weil ihnen die Eltern keine Aufgabe gegeben haben? Ich habe meine Kinder ganz früh mitgenommen im Garten. Mutti hat sie mitgenommen zum Spülen, mit der größten Selbstverständlichkeit. Wir haben viele Erziehungsprobleme in der Familie überhaupt nicht anschneiden müssen, haben überhaupt nicht getan, weil die Zeit sinnvoll gefüllt war. Arbeit ist ein Segen. Und wenn du die falsche Einstellung hast, geh ins Paradies. Gott hat die Arbeit erfunden, Gott hat die Arbeit verordnet
Und Gott hat in seinem Wort sogar gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten.
Was ich sagen kann, also ich bin dankbar dafür, wenn ich die Woche gut arbeiten kann, aber den Samstag auch noch frei habe, weil ich dann auch Besorgung machen kann, die ich sonst in der Woche nicht machen kann.
Okay, liebe Volker, ich hab, bitteschön, du bist mit der falschen Adresse. Gott hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten. Ich habe nicht gesagt, was jetzt. Das steht auf einem anderen Platz, ja?
Ja, klar.
6 Tage sollst du arbeiten. Kommen wir miteinander beten.